Du bist Musikerin, Musikschaffende oder Musikliebhaberin, aber du verstehst die Mechanismen und Strukturen der Musikbranche nicht? Oder in deinem Netzwerk fehlen dir gewisse Kontakte? Vielleicht sehnst du dich auch nach Unterstützung, Sichtbarkeit oder Mut für dich und dein Projekt? Weißt du was? Du bist hier genau richtig. Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Imke Mahura, ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Nicht als Musikerin, nein, dafür fehlt mir das Talent. Ich promote, ich booke, ich manage ein Indie-Label. Ich bin Macherin. Ich bin eine von wenigen und ich frage mich schon lange, warum. Deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht und ich habe Antworten gefunden. In dieser Podcast-Serie porträtiere und interviewe ich Frauen, die die Musikbranche prägen und mitgestalten. Ich zeige, wo die Frauen, Ladies und Bitches der Musikbranche stecken. Und noch mehr. Ich beantworte euch durch diese Interviews zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Vorbilder sowie Vielfalt aufmerksam, empowere und vernetze. Klingt gut, oder? Berlin. Es regnet wie aus Eimern, als ich Zuflucht im Soho suche, einen Private Member Club in Mitte. Im fünften Stock, mit einem unverbauten Blick auf den Berliner Fernsehturm, treffe ich Desiree Fach. Es folgt das wohl außergewöhnlichste Interview. Desiree und ich stehen nämlich an der Toilette an. Um uns herum tobt das Leben. Desiree hat viele Leidenschaften. Eine davon ist neben dem Lesen das Malen von Pferdebildern.
Ich male total gern Pferdebilder. Also ich bin keine gute Malerin. Und das kommt daher, weil ich war mal mit einer Band auf Tour namens Chikinki und da haben wir immer Pferde gesehen. Und ich hatte eigentlich immer Angst vor Pferden. Und da hat nämlich der Boris, der Keyboarder, gesagt, wenn du Angst vor Pferden hast, dann musst du das verarbeiten.
Ihre Bilder schienen zu gefallen. Anders lässt sich ihre Ausstellung in der ehemaligen Bar 25 nicht erklären. Aktuell schmachten die 1,5 x 2 Meter großen Kolosse ihr Dasein im Keller. Übrigens guckt auch sie, wie vermutlich viele Kinder, auf eine Kindheit mit Blockflötenunterricht zurück. Aktuell probiert sie sich aber an einem Theremin aus.
Ein Instrument, was Töne erzeugt durch elektromagnetische Felder. Also das ist halt einfach wie so ein Kasten und dann oben ist halt so eine Antenne und einfach Sound.
Desiree lebte nicht immer in der Hauptstadt. Gebürtig kommt sie aus einem 25-Seelen-Örtchen in der Nähe von Wuppertal. Sie wollte nach dem Abitur eigentlich in die USA, landete aber in Berlin, jobbte zunächst, bevor sie sich für eine Schauspielausbildung entschied. Nach der Ausbildung und 2 Jahren am Braunschweiger Theater folgte aber eine Lebenskrise.
Ich wusste nicht wirklich, was ich machen will und habe meine ehemalige Austauschschülerin, bei der ich in Australien war und die hier im Rheinland war, in London besucht und die hat gesagt, komm, wir gehen mal auf ein Konzert von Features und Gonzales.
Am Merch-Stand kam sie mit einem Mitarbeiter des Berliner Musiklabels Kitty Yo ins Gespräch, dem Label, bei dem Peaches und Gonzales unter Vertrag waren. Eine schicksalhafte Begegnung. Denn nach dem Konzert packte sie ihre Sachen zusammen, zog zurück nach Berlin und begann ein Praktikum bei eben diesem Musiklabel.
Ein Jahrespraktikum, den man einfach alles macht. Also vom Promomappen kopieren bis zum Tourposter verpacken.
Dieses Praktikum ebnete ihr den Weg in die Musikbranche. Mit der Schauspielerei hat Desiree heute nichts mehr am Hut.
Viele denken auch, wenn man Schauspiel gelernt hat, dann kann man ja auch lügen oder kann man sich besser verkaufen oder so, aber das ist totaler Quatsch.
Ich habe Desiree Fach von Snow White Records getroffen. Sie ist aber nicht nur Musiklabelgründerin und Inhaberin, sie ist ebenfalls Vorstandsvorsitzende des Verbands Unabhängiger Musikunternehmen, kurz VUT, und sie arbeitet für InGrooves. Im ersten Teil des 5. Podcasts mit Desiree Fach, ich erinnere daran, wir befinden uns auf der Toilette im Soho, liegt mein Fokus auf ihrer Musiklabelarbeit. Ich möchte herausfinden, wie man ein Musiklabel gründet und führt. Auch sieht sie Gutes im Streaming. Hi Desiree, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Nur ein kleiner Hinweis, eine ausführliche Folge zum VUT wird es im Februar noch geben. Deswegen reden wir jetzt eher so über Snow White und In-Groups. Habe ich irgendeine deiner Tätigkeiten vergessen?
Hallo Imke, erstmal, ich wollte dich auch begrüßen. Nein, du hast keine Tätigkeit vergessen. Das sind sie schon alle.
Du bist eine Tausendsasserin, aber lass uns das mal sortieren. Lass uns mit In-Groups anfangen. Was ist In-Groups?
In-Groups ist einer der größten amerikanischen unabhängigen Musikvertriebe aus den USA. Und hat Dependancen über die ganze Welt verteilt. Ich kümmere mich um das Office Deutschland, Österreich, Schweiz und reporte an das europäische Headquarter in UK.
Wenn du sagst unabhängig, was wäre ein abhängiges?
Major.
Nun bist du ja auch Labelinhaberin von Snow White. Wie vertragen sich denn diese Tätigkeiten miteinander? Weil ich stelle mir beide Tätigkeiten sehr zeitaufwendig vor.
Ja, aber ich mache das ja auch nicht seit gestern, jetzt in den letzten Jahren auch Zeit und Muße, mich ganz gut zu organisieren. Und eigentlich gehen die Arbeiten auch Hand in Hand, weil ich natürlich von der Labelseite genau weiß, was ich vertrieblich brauche und umgekehrt. Und das ist natürlich eigentlich ganz praktisch.
In-Grooves, USA, dann hast du sicherlich eine hohe Reisetätigkeit, oder?
Wir haben immer einmal im Jahr machen wir eine große Weihnachtsfeier und ein Winter Summit. Da kommen alle aus allen Offices von In-Grooves nach L.A. Werden halt Strategien besprochen. Es wird halt geguckt, was dieses Jahr passiert ist. Werden Ziele gesetzt fürs nächste Jahr. Ja, aber ich reise eigentlich mehr für den VOT auf Panels, weil es halt immer leider nicht genug Frauen auf Panels gibt. Da war ich dieses Jahr zum Beispiel beim Breakout Festival in Kanada. Das war ganz toll. Frontheim, ganz großartiges Festival.
Bevor du Snow White gegründet hast, hast du ja für das Independent-Label Kitty Yo gearbeitet. Bis hier 2006 die Veröffentlichung von Tonträgern eingestellt wurden. Außerdem hast du für Weekender Records gearbeitet, richtig?
Genau.
Snow White Records. Wie bist du bei der Gründung vorgegangen? War das eine Vollzeit- oder eine Teilzeitgründung?
Ich habe gekündigt bei Weekender Records und dann habe ich mit alten Freunden oder Bekannten von mir gesprochen, die auch Künstler sind. Das waren Sud Woman. Das war total lustig. Und die haben ein Label gesucht. Und dann habe ich gesagt, eigentlich fällt mir jetzt gar kein Label wirklich für euch in Deutschland ein. Natürlich vielleicht auch mit dem Hintergrund, weil ich es am liebsten selber machen wollen würde. Und dann haben wir gesagt, ja, dann gründe du doch das Label und dann veröffentlichst du das Album. Deswegen heißt Snow White auch Snow White, weil ein Song von Sud Woman, einer der ganz frühen Songs, Snow White heißt.
In welchem Jahr befinden wir uns gerade? Gründung von Snow?
2009.
2009. Woher wusstest du vor so vielen Jahren, wie man ein Musiklabel gründet?
Ich wusste das gar nicht. Ich wusste halt, was die Tätigkeiten eines Labels sind, weil ich natürlich bei Kitty oder bei Weekender Records gearbeitet habe. Aber wie ich ein Gewerbe anmelde und so, das wusste ich natürlich nicht. Habe es aber dann einfach probiert, habe mich reingelesen. Es gibt ja Google. Und dann, es war halt echt wirklich auch einfach. Also, ja, man muss ein Gewerbe anmelden, man muss sich bei der GVL, das finde ich auch ganz wichtig, dass man Mitglied der GVL ist und dann einfach loslegen.
Also ist Snow White im Gen mehr oder weniger entstanden?
Ja.
Vertrieb, Presswerk, ist sowas leicht zu finden?
Ja, also man muss, es ist natürlich immer wichtig, dass man den passenden Partner für sich findet. Zuerst habe ich mit Universal zusammengearbeitet für Snow White, habe aber dann gemerkt, dass ich vielleicht doch besser mit einem kleineren Vertrieb arbeiten möchte, weil ich auch einfach ein kleineres Label oder weil wir ein kleineres Label waren und dann natürlich unsere Bedürfnisse besser bearbeitet werden konnten und deswegen haben wir einen Vertrag mit Rough Trade Good to Go gehabt.
Wie hast du rausgefunden, wer ein passender Partner für euch im Vertrieb ist?
Ich habe die unterschiedlichen Vertriebe getroffen und habe einfach gesagt, das ist das neue Sub-Woman-Album, das kommt. Und dann ist natürlich auch mal ein ganz wichtiger Punkt, weil die Leistungen sind ja relativ gleich. Also es gibt immer unterschiedliche Margen noch. Aber ich finde das halt ganz wichtig. Also es ist aber grundsätzlich sich in jeder Arbeit, die man, glaube ich, was das Feedback des anderen ist und wie da die Leidenschaft ist. Und das war halt bei Rough Trade direkt da.
Kann ich einfach zu Rough Trade hingehen und sagen, hallo, ich würde hier gerne mal mit jemandem reden? Oder?
Theoretisch schon, aber du solltest halt natürlich schon dir überlegen, welche Alben du veröffentlichen möchtest, beziehungsweise idealerweise natürlich schon einen Künstlervertrag haben mit den verschiedenen Künstlern.
Was würdest du sagen, ist das Besondere an Snow White? Eigentlich ein Label, wie ich finde, mit einem wunderschönen Namen. Was zeichnet euch aus?
Also was uns auszeichnet, dass, ja, wahrscheinlich werden das natürlich alle Labelbesitzer sagen, wir veröffentlichen nur das, was wir auch selber hören würden. Ich glaube, das ist auch einfach so ein Charakteristika der Unabhängigen, der Independence. Wenn wir halt ein Künstler sein, wollen wir mit dem oder mit der eine langfristige Beziehung eingehen.
Also
das ist ganz wichtig.
Macht ihr keine Bandübernahmesachen, sondern ihr nehmt die Leute noch richtig unter Vertrag.
Genau, genau. Also wichtig ist halt mit Menschen zu arbeiten. Also das ist ganz, ganz wichtig.
Ich habe den Eindruck, dass immer mehr kleinere Musiker auch ihr eigenes Label gründen, was sicherlich auch durch Streaming einfach leichter geworden ist und dass da eine Welle von immer neuer Musik auf den Markt schwemmt. Würdest du kleinen Musikern genau das raten? Leute, gründet euer eigenes Label? Oder was würdest du Musikern raten?
Also grundsätzlich finde ich das gut, seine Rechte zu behalten als Künstler oder als Künstlerin. Das Ding ist halt, es kommt natürlich auf die Person an. Wie geht die Person oder der Künstler oder die Künstlerin mit den Socials um? Fällt das der Person leicht oder ist es halt eher schwierig? Braucht man einen Sparring-Partner? Braucht man keinen Sparring-Partner? Das ist halt einfach die Entscheidung. Wenn man einen Sparring-Partner braucht und einfach so ein Feedback gegenseitig zu haben, dann würde ich doch auf jeden Fall ein Label empfehlen. Aber wenn es mal Künstler sind, die jetzt schon ein bisschen länger auf Erfahrung gesammelt haben und auch schon mit Labels gearbeitet haben, da ist ja auch der Trend hin, dass sie dann einfach sagen, ja, wir vermarkten uns jetzt selber. Ein gutes Beispiel sind die Sterne, die jetzt auch ihr eigenes Label haben und noch nicht erst seit gestern, sondern auch schon seit ein paar Jahren. Das läuft eigentlich ganz gut.
Also, dass auch Musiker in der Größe auch vom Major weggehen und irgendwie gezielt ihre kleines eigenes Label irgendwie gründen, ne? Du bist eine alte Hase in der Musikbranche. Wie lange bist du schon Teil von dieser Branche?
Seit 2001, seit 16 Jahren erst. Doch, schon lang, ja.
Beschreib mal so ein bisschen, wie die Branche vor 16 Jahren aussah, also im Vergleich zu heute. Was hat sich verändert?
Also leider habe ich erstmal die goldenen 90er nicht mitbekommen, von denen alle immer schwärmen, das finde ich total schade. Ich bin dann genau eingestiegen, als die Musikbranche den Berg abging und alle von den goldenen 90ern erzählt haben. Aber ich glaube, was da interessant war, dadurch, dass die Branche halt runterging, war es interessant zu sehen, wie die unterschiedlichen Musiker und Labels damit umgehen. Und immer wenn Veränderung ansteht, wird es halt auch einfach interessant, weil durch schwierige Situationen müssen halt Leute oder müssen Labels, müssen Personen, müssen halt einfach wieder kreativ werden. Und das war dann sehr interessant.
Hast du beobachtet, dass Labels vom Markt verschwunden sind?
Ja klar, vier meiner Lieblingslabels.
Was ist aus den Leuten geworden?
Also bei denen sind einige noch in der Musikbranche geblieben und haben sich einfach dem Markt angepasst. Also zum Beispiel, es gibt welche, die haben ein Label früher gehabt und machen jetzt halt eine Syncing-Agentur. Aber viele sind auch, glaube ich, gegangen in eine andere Branche.
Mhm. Schreib mal kurz Syncing-Agentur.
Dass du dich um die Versynkung von Filmen, von Kinofilmen oder Serien kümmerst, als
genau.
Agent quasi.
Genau, Musik und Bewegtbild zusammenbringen genau. In jedem Fall. Wie bist du bei den Veränderungen am Ball geblieben? Dass du immer wusstest, okay, auf der Welle muss ich jetzt mitschwimmen, das ist jetzt gerade nicht so wichtig für mich. Woher wusstest du das?
Dadurch, dass ich eingestiegen bin, als die Budgets kleiner wurden und man kreativer werden musste, habe ich halt, glaube ich, direkt am Anfang gelernt, das Beste herauszuholen mit wenig Budget. Das hat mich von Anfang an geprägt. Und deswegen, glaube ich, nie große Spinnereien gehabt, sondern war immer sehr realistisch. Ich habe deswegen versucht, mit Künstlern kostengünstige, kreative Ideen herauszuschälen.
Gab es, als du Snow White gegründet hast, also 2009, ich meine, so langsam geht es ja auch wieder hoch mit der ganzen Musikbranche, gab es essentielle Fehler, die bei der Gründung unterlaufen sind?
Nö.
Und Herausforderungen,
also,
die
ja, klar, also jeder Release ist eine Herausforderung. Also weil man muss jedes Mal gucken, wie reagieren die Medien, wie reagiert der Künstler oder die Künstlerin. Oft ist es ja auch, dass sich dann auf dem Weg Wege ändern. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man immer versucht, flexibel zu sein.
Welche Strömungen und Bewegungen nimmst du aktuell in der Musikbranche wahr?
Deutscher Hip-Hop natürlich, aber das ist ja mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass klar, deutscher Hip-Hop seit 2 Jahren die Strömung überhaupt ist. Aber auch viel Latin, das finde ich eine große Strömung.
Und von Industrieseite aus?
Genauso. Also wenn dir die Spotify Top 50 anguckst, ist halt deutscher Hip-Hop.
Ja, was denkst du denn, wo sich die Branche hinbewegen wird? Musikalisch, aber auch auf Seite von Musikschaffenden. Also ich meine, Streaming ist ja auch ein großes Thema. Was denkst du, wo sich das alles hinbewegt?
Ich glaube, dass langsam begreifen alle, auch unabhängig, es hat bisher ein bisschen gedauert, wie wichtig Streaming ist. Gerade im Augenblick sind es, glaube ich, 8% aller Deutschen haben Subscription Service, Abonnement, ein DSP. Und ich glaube, wenn man mal hochrechnet, wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln kann und was das auch für Chancen für Labels und für Künstler hat, also sehe ich die Zukunft sehr, sehr positiv. Also ich glaube, der Musikmarkt ist jetzt irgendwie das vierte Mal in Folge gewachsen und das wird natürlich so weitergehen. Was Genres angeht, ich glaube, das deutsche Hip-Hop, das geht noch ganz weit nach oben. Also da sehe ich noch kein Ende. Und die Branche passt sich immer an. Oft ist es ja so, wenn irgendwas Neues ist, dann motzen immer alle am Anfang und alle stemmen sich dagegen und dann plötzlich sehen alle, wie gut doch die Veränderung ist und dann gehen sie alle mit dem Flow.
Kann ich daraus ausschließen, dass ihr bei Snow White auch die Künstler über Streaming vertreibt, über Spotify und iTunes und so? Hat sich eure Pressauflage verändert, seitdem ihr streamt? Presst ihr weniger CDs?
Ja, ein bisschen weniger, aber eigentlich unsere Auflagen ja nicht so groß. Und zum Beispiel bei einer Band wie So Woman, das sind die Fans, die das Album vor 10 Jahren auf, oder vor 5 Jahren auf CD gekauft haben oder auf Vinyl, die würden das jetzt auch nochmal auf, vielleicht nicht immer auf CD, aber auf jeden Fall auf Vinyl kaufen.
Vinyl lasst ihr auch pressen?
Ja, ja.
Habt
ja.
ihr da einen Anstieg gemerkt?
Ja, es wird immer ja von dem großen Vinyl-Hype die ganze Zeit geredet. Ich glaube, der Gesamtmarkt, das ist im Augenblick 5% und das ist halt immer total wenig noch. Also wir merken einen kleinen Anstieg, aber eigentlich ist unsere Musik halt so eine kleine Zielgruppe, das sind die Personen, die haben eh schon immer das Vinyl gekauft. Mhm. Also wir machen halt mal 1000 Auflagen oder 2000 Auflagen. Und dann war es das halt auch. Und dann sind die auch ausverkauft.
Mhm. Meine Einschätzung von dir. Ich habe mit Verena vom VUT ja auch gesprochen. Und beim VUT hängt das Poster vom Musikuniversum in der Küche. So, ich habe mir das angeguckt. Und da sind ja so die Geldflüsse zwischen den einzelnen Gewerken zu sehen. Denkst du, dass ein Musiker diese Strukturen kennen muss?
Also nicht alle, aber ich glaube, für einen Musiker, der Geld verdienen möchte und will, der sollte immer ein Auge auch auf die Geldströme haben und nicht einfach dem Manager oder dem Label blind vertrauen. Muss eine Zusammenarbeit sein. Mir bei Snow White ist auch mal ganz wichtig, wir haben immer transparent gearbeitet. Ich finde mal, jeder Praktikant soll das Recht haben, einfach auch die Kontoauszüge zu gucken, um zu sehen, irgendwie, es gibt halt keine Geheimnisse. Das finde ich halt einfach total wichtig. Und das haben wir auch mit den Künstlern gemacht.
Naja, und hilft dir im Prinzip auch bei einer realistischen Einschätzung über Gelder, die bei einem Label überhaupt noch fließen, ne? Wenn man das offenlegt.
Ja, genau. Das, weil oft Künstler denken, irgendwie, das Label verdient ja noch total viel Geld. Das stimmt aber halt gar nicht. Also bei unseren Künstlern, sie sind verständnisvoll, beziehungsweise weil sie auch sehr drum kümmern, also wie die Geldflüsse sind. Mhm. Und weil wir auch 50-50-Deals haben. Mhm. Also der alte Punkrock-Deal, 50-50. Alle Einnahmen werden halt in einen Topf geschmissen, bis recouped ist, also bis die Ausgaben eingespielt worden sind. Und dann wird halt 50-50 geteilt. Und ich glaube, das ist ein ganz fairer Deal.
Mach mal die Rechnung auf In-Grooves und deine Labelarbeit. Prozentual, wo steckst du mehr Arbeit rein?
Also glücklicherweise habe ich ja bei Snow White Patrick Daniel, das ist unser Label-Manager. Der macht eigentlich alles. Wir arbeiten schon so lange zusammen, das ist wirklich ganz toll. Manchmal denke ich nur an was und dann kommt eine Mail von Patrick, ja, und der hat es schon gemacht und hat so viele Ideen und es wäre halt ganz, ganz weit vorne und überall dran. Und deswegen ist mein Fokus eigentlich In-Grooves.
In-Grooves, ja. Und auch so prozentual, wie viel Tätigkeit steckt im VUT, seitdem du...
Meine Wochenenden. Ja, früher bin ich feiern gegangen, heute war ich für den VUT am Wochenende.
Ja, Rock'n'Roll geht auch anders. Kurz noch zurück zu dir. Wenn ich dich treffen möchte, wo treffe ich dich? Wo sind so Veranstaltungen, auf denen ich dich anquatschen kann?
Auf jeden Fall wäre es gut, wenn du der Music Industry Women Seite folgen würdest. Irgendwie über die Verena vom VUT auch noch was erzählt hat in der Folge im Februar. Weil wir machen Veranstaltungen. Wir kooperieren zum Beispiel mit dem We Make Waves Festival. Und leider wirst du mich nicht mehr treffen. Nicht mehr so oft.
Naja, und eine Desiree Fach trifft man garantiert auch irgendwo auf Facebook. Gibt es noch irgendetwas, das du loswerden möchtest?
Ich würde gerne nochmal einen Appell starten an alle Frauen, die in der Musikbranche oder in die Musikbranche einsteigen möchten und Musikerinnen natürlich auch. Man kann relativ einfach ein Label gründen. Wenn man Fragen hat, kann man zum VUT gehen und man kann mir schreiben über Facebook. Aber gründet ein Label, wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst halt Musik veröffentlichen. Wenn ihr Musik machen möchtet, macht Musik und veröffentlicht sie einfach. Um gehört zu werden, muss man auch manchmal ein bisschen lauter sein.
Meryl Streep hat gesagt, wenn du einen Platz am Tisch haben willst, dann sei laut. Das war Desiree Fach von Snow White und In-Grooves und vom VUT. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Ich danke dir, Imke. Es war toll.
Das war Desiree Fach. Ich habe nun wieder Hinweise in eigener Sache. Bewertet meinen Podcast auf iTunes und abonniert, sofern noch nicht passiert, meinen Newsletter. Den findet ihr auf meiner Homepage www.raket3.com. Keine Sorge, ich werde euch nicht zuspammen. Als Abonnent bekommt ihr meinen Podcast direkt zu euch ins E-Mail-Postfach geschickt. Zudem halte ich euch über die Entwicklungen von Raket3 auf den Laufenden. Das könnte vor allem deswegen spannend sein, weil in diesem Jahr eine Menge passieren wird. Die nächste Folge erscheint am 15. Januar. Hier spreche ich mit Andrea Rothaug, der Geschäftsführerin von Rock City, über die aktuellen Projekte und Vorhaben des Vereins. Und ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid.